B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Einen wunderschönen Sonntag.
Herrlich, oder?
Wie viel der Advent ist das jetzt? Ich hab's vergessen.
Der zweite.
Zweite, ja. Ach Gott, wir haben noch 2 Wochen Zeit, Geschenke zu kaufen.
Genau. Apropos Geschenke, du weißt ja, der Black Friday ist ja schon verstrichen. Mhm. Aber wir haben in unserem Shop den Black Friday ja verlängert. Und wir haben ein ganz geiles Trendprodukt aus unserer Forschungsabteilung jetzt im Shop. Ich möchte das bewerben. Ich würde auch sagen, werde der erste Kunde sein. Der Smart Mate Knopf.
Oh. Ja, ich dachte, du kommst mit Parfums um die Ecke, aber Smart Mate Knopf ist was?
Das ist ein Knopf, den du drücken kannst und du springst von einem Moment aus der Existenz in die Nicht-Existenz. Das heißt, es ist sowas wie eine Beschleunigung des Todesereignisses unter Umgehung des lästigen Umstandes des Sterbens.
Oh.
Klingt, das heißt, man ist tot, ohne zu sterben. Man drückt einfach den Knopf und ist von einem Moment auf den anderen nicht mehr da.
Unheimlich reizvolles Produkt, muss ich sagen. Hast du das schon ausprobiert? Nein,
natürlich. Nein, dann wäre ich ja nicht da. Aber ich werde mir das holen.
Ja.
So eine Art Notausgang für das Leben. Und ich dachte, dieses Mate-Programm, das ist ja so staatliche Zwangshandlung und du wirst so drangsaliert. Ich finde, wir sollten diese Thematik der Euthanasie ein bisschen demokratisieren und in die Hände der Leute selber legen. Also ein bisschen mehr Eigenverantwortung.
Finde ich gut. Und heißt es Smart Mate oder?
Smart Mate heißt es.
Okay. Ich bin nicht Dumpmate. Sie kennst mich ja. Ich denke natürlich sofort über die Vermarktung nach. Also
Dumpmate gibt's auch.
Ist billiger, ne?
Ja, also, nee, ich weiß nicht, dauert einfach länger. Du bist zu Tode gelangweilt.
Ach du lieber Gott. Gut, also erstens müssen wir auf Vorkasse bestehen. Müssen wir dran denken.
Stimmt.
Und zweitens, also Marketingkonzept, denke ich natürlich sofort, das nennen wir dann, können wir das dann irgendwie, das ist ja eine Puppe, oder? Mate, also so.
Nee, ist einfach nur dieser Knopf.
Also ja, aber trotzdem muss das doch...
Du willst ihn in so eine Puppe einbauen. Wo würdest du den da unterbringen, den Knopf?
Nein.
Auf die Stirn, oder?
Ja, das frage ich mich auch, aber...
Oder am Gesäß, oder...
Also Smart Mate klingt eindeutig eher nach was zum...
Stirn.
Was Haptischem. Das nennen wir dann Babel, ohne Ken und Aber. Geht das? Gut, na gut, müssen wir nochmal drüber sprechen. Die Idee, das Produkt an sich ist natürlich toll.
Genial, oder?
Vorkasse. Freiwillige können sich mal melden zum Testen. Dann können wir gerne so ein paar Berichte noch.
Umtausch ausgeschlossen?
Ja.
Ja. Du, mir ist jetzt was ich habe jetzt ein Hähnchen gekauft.
Ein was?
Ein Hähnchen.
Du hast ein Hähnchen für sowas.
Ein Hähnchen gekauft, hab das gebraten, es hat nicht geschmeckt, dann wollte ich es umtauschen, die haben es nicht zurückgenommen.
Das
vorstellen? Das war doch fast doch original eingeschweißt.
Du hast das eingeschweißt gebraten und es hat nicht geschmeckt.
Ja. Stand nicht drauf, dass man die Folie abmachen muss.
Mhm. Ich sehe dich vor mir in deinem Rewe und Kai-Karotte. Gibst du da auch Bananenschalen zurück und willst Pfand?
Ja, klar. Bananenschalenautomat.
Herrlich. Ja, gut. Was schenken wir uns denn noch? Wir werden uns alles schenken wahrscheinlich. Aber was schenken wir uns denn noch zu Weihnachten?
Tja, ich weiß es nicht.
Ein bisschen Gesundheit habe ich hier stehen. Wir sollten mal so Gesundheitstipps machen. Ich glaube, das verkauft sich gut.
Ja.
Also
wir sollten Natokinase anbieten irgendwie in unserem Shop und diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Und so Stresstrainingsvideos.
Ja, das ist gut. Ich glaube, dann haben wir plötzlich doppelt so viele Zuschauer, oder?
Man muss ja
mal so groß plakatiert, das ist also das Letzte, was ihre Gesundheit noch retten kann. Das glaube ich. Bei mir wäre das ja dann nur, gehen Sie nicht zum Arzt oder werden Sie nicht krank.
Ja, ich meine, wenn der Verzicht auf Schulmedizin schon heilen würde, dann...
Ja, tut er ja.
Wahrscheinlich.
Ja, es kommt ja jetzt so langsam ein bisschen an hier und da. Wir können ja nachher noch mal ein bisschen über Gesundheit sprechen, aber wir
ja
noch positiv sein heute. Was hast du denn auf deinem Zettel?
Wir sind ja im Bereich der Wirtschaftsnachrichten, auch ein führendes Magazin, B&B. Und unser Lieblingsobjekt ist ja die EKD AG, diese neue, smarte Kirche.
Mhm.
Die ihr Hauptgeschäftsfeld auf den Bereich auf die Migration verlagert hat und die hat jetzt durch ein Fundraising-Event 100.000 Euro eingenommen, Kollekte. Ich glaube, früher hieß das mal Gottesdienst, jetzt heißt es Fundraising-Event.
Ja.
Und das wurde direkt investiert in Anwälte für Afghanen, die nach Deutschland kommen, um hier die christliche Kirche zu bereichern.
Ja, und ist der Kurs gestiegen direkt?
Ja, klar.
AG?
Ja. Ja, klar, sie haben Rheinmetall als Führer im DAX abgelöst.
Ja. Wussten denn die Stakeholder oder Shareholder in der Kollektenkirche, dass ihre Mittel so verwendet werden? Ja, es war abgesprochen.
Ja, ich denke schon, klar.
Gut. Ja, das war gut.
Dann habe ich noch was Schönes. Du kennst wahrscheinlich die Peripherie für politische Hässlichkeit.
Nee, ich weiß, worauf du anspielst, ja. Nee, ist das neu? Ist das unsere Organisation?
Das ist eine Ausgründung des Zentrums für politische Schönheit. Und die haben für mich was sehr Bemerkenswertes, aber auch sehr Umstrittenes getan. Und zwar haben die jetzt ja vor der CDU-Parteizentrale eine Heinrich-Lübke-Denkmal aufgestellt. Hast du mitbekommen?
Ach, tatsächlich? Nein, habe ich nicht.
Das ist sehr, sehr umstritten, weil Heinrich Lübke, du erinnerst dich, unser Bundespräsident, ist ja ein Symbol für die ungezwungene Rede.
Ja.
Ja. Ja. Insbesondere hat er das N-Wort salonfähig gemacht und ich finde das ein bisschen mutig jetzt von dem Zentrum für politische Schönheit dieser Figur ein Denkmal zu setzen, aber andererseits finde ich in diesen Zeiten das auch wiederum fast notwendig. Also mich beeindruckt das sehr.
Jetzt musst du mir nur auf die Sprünge helfen. Also du verarschst mich nicht gerade. Das Zentrum für politische Schönheit, nein, hat keinen.
Ich habe den Vornamen verwechselt. Die haben ein Denkmal für Walter Lübcke hingestellt. Stimmt.
Ach, nicht Heinrich. Okay.
Nicht Heinrich, habe ich mich mit Walter Lübcke kennst du?
Nee, Heinrich kenne ich. Meine
Walter
Damen,
Lübcke war meine Herren. Ein Opfer rechter Gewalt, der die CDU daran erinnern soll, dass die Feuerleiter nicht abgeschafft werden darf.
Ach so, ja.
Und ich dachte, ich habe im ersten Moment wirklich gedacht, das wäre Heinrich. Ein bisschen doof, dass du jetzt nicht im Bild warst.
Ja, nee, tut mir leid. Manchmal bin ich so ein bisschen außerhalb des Bildes. Also.
Aber hilf mir mal, was ist schlimmer als verlieren?
Gießen.
Nein, was vor das muss man mit Siegen. Blumen machen.
Ja.
Siegen.
Siegen, ja.
Ich würde gerne mit dir nochmal über die Ereignisse von Siegen sprechen. Das war ja sehr bestürzend und für mich hat es bekräftigt in meiner Forderung nach einem AfD-Verbot.
Mhm.
Du weißt, was in Siegen los war?
Mhm.
Da hat die Zivilgesellschaft versucht, ein Fest der Demokratie zu feiern, ein Fest der Vielfalt. Und wurde von gewaltbereiten Neonazis daran gehindert. Die haben Straßensperren errichtet, die haben versucht, die Halle zu stürmen, in dem die Zivilgesellschaft aktiv war. Sie hat mindestens 50 Polizisten schwer verletzt. Also es war ein skandalöse Bilder. Mhm. Und ich finde, jetzt ist das Maß voll. Oder vielleicht sogar das Maß, sagt man das so? Das Maß voll?
Ja.
Ja, die Maß.
Die Maß voll.
Die Maß ist voll. Und es ist höchste Zeit, dass wir die AfD verbieten, nachdem was da in Siegen passiert ist. Also das geht nicht mehr.
Okay, ich unterstütze das natürlich voll inhaltlich.
Das freut mich.
Wobei ich das Verbot der AfD für überflüssig halte, solange die Regierung 70% erreicht in den Umfragen.
Solange die Regierung was?
70% erreicht. Also solange die...
Ach so, ja, also stimmt. Dann, man kann sie ja mit demokratischen Mitteln bekämpfen. Ne? Das Verbot ist ja nur die Ultima Ratio.
Ja, deswegen
solange finde ich die Meinungsvielfalt der Blockparteien nivelliert ist, müssen wir uns nicht Sorgen machen, dass alternative Optionen ins politische Spiel gebracht werden.
Ja, du kennst meine Ansicht dazu, ob das jetzt dann, selbst wenn die AfD regierte. Aber gut, es kommt ja nicht dazu. Wir haben, wie du sagst, ausreichend demokratische Möglichkeiten, das zu verhindern. Und der Zusammenschluss ist ja sehr schön und sehr deutlich, wenn
absolut.
Frau Reicheneck
ein starkes Signal für die Demokratie.
Ja, dauernd. Wenn die Linke das Rentenpaket der CDU vor der SPD rettet,
ja,
dann müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich habe auf meinem Zettel, das völlig nicht vorbereitet, komischerweise nochmal die Kinder stehen. Da würde ich gerne nochmal mit dir sprechen. Das eine hatte ich dir geschickt, diese hessische Lehrergeschichte.
GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft.
Ja, na, für mich ist das, also zum einen weißt du ja, darauf hatte ich dich vorbereitet, das Depressionsbarometer, der hatte ich ja bei der Tagesschau gefunden, war ich ja schwerst beeindruckt.
Wie sieht's da aus, sag mal?
Na, das ist einfach.
Ist das eine gute Marktumgebung für unsere Smart Mate?
Ja, wahrscheinlich, weil da ist durchaus ein bisschen Bedarf an eigentlich Therapeuten und Psychobegleitern. Für die 6 Millionen, die wohl immer Hilfe brauchen, stehen aber nur 20.000, stehen nur 20.000 Menschen Fachpersonal bereit. Ich fand.
Das ist ja fast die Hälfte, da kommt ja dann.
Genau, muss man ja gar nicht so lange warten. Ich fand es nur beeindruckend, dass die Verbände oder Verbandsvertreter dann sagen, wir sehen mit Sorge. Also zum einen sagen sie, wir können Ihnen auch in einem halben Jahr leider keinen Termin anbieten. Aber gehen Sie auf keinen Fall woanders hin und lassen sich helfen und bitte schon gar nicht zur KI, denn das machen speziell Jugendliche. Mhm. Die ja ausreichend runtergebettelt worden sind.
So, also wodurch denn eigentlich? Lass uns nochmal dran erinnern, was ist dieser Generation eigentlich zugestoßen? Ich meine, die sind doch relativ unbeschwert aufgewachsen.
Ja. Du, ich hatte, deswegen überfalle ich dich damit, weil ich gestern nochmal ein kleines Gespräch mit meiner relativ klugen oder sehr klugen Tochter hatte. Und weil wir am Freitag auch die Demonstrationen hatten gegen die Wehrpflicht der jungen Leute, die ja überwiegend gegen diese Wehrpflicht sind, wo ich mich, Klammer auf frage, mit was für einer Flagge fahren wir eigentlich in den Krieg, wenn wir die Deutschlandflagge in Deutschland abreißen, ist ja Nazi. Weiß ich nicht.
Ich habe genau, da schon eine Idee, aber...
Ja, Regenbogenflagge so an einem Leopard vorne. Ja, besser wäre es. Nein, aber ganz im Ernst, worauf mich die Tochter dann nochmal hingewiesen hat. Ich mal kurz versuchen, mich zu sortieren. Was haben wir denn eigentlich gemacht in den letzten Jahren? Also wir haben die jungen Menschen, die jetzt in die Schule kommen, also die Erstklässler, das war ja das, was ich dir auch schickte, zeigen merkwürdigerweise reichlich Auffälligkeiten. Und es handelt sich hier nicht um nicht Deutschsprechende, sondern einfach so unsere einheimischen Kinder. Ich lese das auch gleich gerne alles vor, was denen fehlt.
Mach mal.
Soll ich das?
Ja, wenn du das schon anbietest. Also,
ja, gut, dann.
Es klingt doch so, als würden wir leere Versprechungen machen, die wir dann hier nicht einlösen.
Nein, also den Kindern, das ist die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft Hessen, die mitteilt, dass Kindern zunehmend die Voraussetzungen fehlen, um erfolgreich am Anfangsunterricht teilnehmen zu können. Also unter anderem Anstrengungsbereitschaft, Konzentration, das Abwarten, die Merkfähigkeit, unter anderem auch der selbstständige Toilettengang. Dann können sie keine ergonomische Stifthaltung, nicht schneiden, kleben, falten, keinen Körpertonus, keine Frustrationstoleranz, keine Bereitschaft, andere anzuhören, keine Fähigkeit, sich fair zu streiten und zu versöhnen. Komisch.
Ich würde sagen, ideales Kanonenfutter.
Ja, da kommen wir gleich zu. Das ist natürlich, ja, oder... Können wir auch direkt zukommen.
Nee, Entschuldigung.
Nee, aber das ist für mich, man muss sich mal klar machen, und offenbar haben diese ganzen Monster, die sich Eltern nennen, das so ein bisschen verdrängt, verpeilt, vergessen, keine Ahnung. Wenn man einen Menschen sein halbes oder dreiviertel Leben in einen Keller sperrt und verängstigt, so ein Kasper-Hauser-Syndrom, dann ist es ja kein Wunder, dass der, wenn er dann mal freigelassen, ans Licht gelassen wird, dass der Verhaltensauffälligkeiten zeigt.
Lass mich doch noch einen Aspekt anführen. Der war ja nicht in den Keller gesperrt, sondern man hat ihn gleichzeitig mit einem digitalen Ersatzgerät für ein Leben entschädigt, das er nicht führen darf. Das heißt, anstelle von faktischer Motorik hat er gewischt und geglotzt und ist dabei komplett depraviert. Also
ja. Nur was wir immer vergessen als Erwachsene, also du sicherlich nicht, aber mancher vielleicht, wenn man sagt, naja gut, du und ich, wir Jammerlappen, also wir haben jetzt irgendwie 4 Jahre irgendwie auf die Mütze und in die Seele gekriegt, so richtig das volle Brett. Das ist für uns, du bist ja auch schon 50, also so ein Zehntel unseres Lebens, ein bisschen weniger, ist ja ein Klacks. Aber für jemanden, der 2018 geboren ist, ich kann das nicht so richtig ausrechnen.
Ja, wer mit 6 in die Schule kommt, für den sind das 2/3 seines Lebens.
Seines Lebens, genau. Das heißt, hätte man uns beide, also 40 Jahre in einen Keller gesperrt, psychologisch Psy-Op bearbeitet, mit, wenn du rausgehst, bringst du Oma um.
Willst du gerade die Geschichte der Bundesrepublik erzählen?
Ja, verstehst du, was ich meine? Dass man sich mal in Erinnerung rufen muss, was wir getan haben, was wir diesen Menschen angetan haben, diesen jungen Menschen, und jetzt darüber so hinwegzubrettern, ja, sozusagen, und so egal, ob wir dich irgendwie 2/3 deines Lebens gefoltert haben. Es ist keineswegs so, dass wir das überhaupt anerkennen, dass wir darüber sprechen oder dir Hilfe anbieten. Und da kommen wir zu deinem schönen Angebot. Da steht dein Panzer.
Mach Mama und Papa stolz.
Ja, unter der Regenbogenfahne.
Ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass die GEW Hessen und überhaupt die GEW mich gecancelt hat. Ich war früher ein gern gesehener Referent in Sachen Bildungskritik bei diesem Verein. Nach meinem etwas kritischen Einlassung zur Situation der Kinder in der Corona-Zeit wurde ich dort systematisch ausgegrenzt und bin zur Persona non grata erklärt worden. Mhm. Ich finde es ein bisschen scheinheilig, jetzt dieses Phänomen zu beschreiben, ohne auf die Ursachen einzugehen von dieser Gewerkschaft. Als ob jetzt so eine Art, als ob jetzt die Kinder daran schuld wären oder die Kinder doof wären. Ja. Finde ich ein bisschen, also ich finde es schön, dass sie es benennen, aber es geht ja nur mehr als um Schulfähigkeit, es geht ja ums Lebensglück dieser Kinder.
Ja, das habe ich eben unterschlagen, weil deswegen kann ich das ja noch nachreichen. Das Ganze wird ja eingeleitet. Ein Zitat: Für gute Bildung der Kinder in Hessen fordern wir endlich geeignete Maßnahmen, die Arbeit attraktiver zu gestalten, um junge Menschen für das Lehramt an Grundschulen zu gewinnen. Also, die GEW Hessen.
Wir gestalten die Arbeitsumgebung der Lehrer attraktiv, aber die für die Kinder gestalten wir unattraktiv.
Man hat also eigentlich nur beschrieben, wie schwierig das, das Werkmaterial der Lehrer sich inzwischen entwickelt hat, so dass man ein bisschen so eine Marketingoffensive und ein bisschen bessere
Arbeitsmöglichkeiten,
ja, mehr Kohle und bessere Möglichkeiten für die Lehrer schaffen sollte, wenn man mit solchem Kropfzeug zu tun hat. Aber die
Man hätte sich an die Seite dieser Kinder stellen können in den Zeiten, als diese Verbrechen an den Kinderseelen begangen wurden. Nur so mal als Tipp.
Interessante Idee, Matthias. Ja, aber auch meine Tochter, die ja nicht mehr 6 ist, aber auch sagt, das fand ich bemerkenswert. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse, dass ich sie jetzt zitiere. Auch für sie ist das natürlich 5 Jahre permanente Gehirnerschütterung. Die hat sie nicht verursacht. Und man fühlt sich dann schon gründlich alleingelassen, wenn jetzt das Angebot kommt. Du kannst ja dann irgendwie entweder der KI ein bisschen helfen beim Malen, oder du kannst Waffen herstellen oder dich selbst freiwillig für einen Panzer melden, weil Optionen in deinem Leben, es zu irgendetwas zu bringen mit Fleiß, Talent und sonst was, also einem vernünftigen Job oder einer eigenen Wohnung oder sonst irgendwas, die bieten wir dir leider nicht.
Das heißt, wir haben nicht nur die Vergangenheit dieser Kinder unter einen bösen Schatten gelegt, sondern auch die Zukunft. Mhm. Ich finde das relativ gründlich, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch. Also ich sehe das amerikanische Erfolgsmodell natürlich, das ist ja auch so, dass man sagt, wir hängen möglichst viele ab, dann kriegen wir genau dieses Kanonenfutter natürlich geliefert. Wenn man sagt, deine einzige Option ist ja die Armee und dich in dem Iran demnächst Venezuela erschießen zu lassen, da haben wir was gelernt und ich bin dann auch begeistert, dass man sagt, kleines Detail, super Trick, lass uns doch mal die Kosten für einen Führerschein zum Beispiel auf 10.000 Euro bringen.
Und den gibt es dann gratis, wenn du zum Bundeswehr gehst.
Gratis beim Bund. Ist das eine Idee? Das ist zynisch, das wird ja niemand machen.
Nein.
Aber
nein. Man nennt es, glaube ich, Anreizsystem, oder?
Ja, man nennt das Fehlanreizsystem, genau. Mhm.
Mhm. Wir sprachen davon.
Ja. Ein bisschen widerlich, aber deswegen freue ich mich, dass zumindest ein paar tausend Jugendliche ja beim Friday gegen Fleischwolf auf der Straße waren.
Ja, wobei, sagen wir, der mediale Rückenwind ist nicht so ausgefallen wie damals bei Fridays for Future, wo es quasi zu einer Art Volksfeiertag erhoben wurde und man sozusagen die Aufhebung der Schulpflicht für den Tag billigend in Kauf genommen hat. Mhm. Ernten diese Kinder doch durchaus Kritik.
Ja, und sehr viele Hinweise, dass das dann kein Grund zum Schwänzen ist, ne? Das ist also, dass man für den Frieden demonstriert. Also, das geht ja auch gar nicht. Waren das auch Omas gegen Krieg dabei?
Nee, habe ich. Ja, glaube ich nicht.
Ah, gibt's auch, ne? Die heißen auch so, oder?
Wahrscheinlich, ja, die sind ja noch in Siegen.
Die sind noch beim Siegen?
Die sind noch beim Siegen. Die warten noch auf den Endsieg der Zivilgesellschaft.
Ja.
Aber diese Endkomposita, die sind ja heikel, ne?
Ja, ganz grundsätzlich sind die ein bisschen.
Endsieg, heikel. Endlösung oder so, sollte man sehr, sehr vorsichtig mit sein.
Ja, sind wir ja auch. Absolut. Das ist ja alles, was sehr vorläufig ist. Aber dass wir, dann lass uns doch gleich den Krieg hiermit beenden oder zumindest mit den zwei Anmerkungen noch dazu, dass wir Krieg führen müssen, ist ja sowieso klar.
Ich wollte noch was zum Thema Krieg sagen.
Bitte.
Ist dir mal aufgefallen, dass sich die EU große Mühe gibt, den Frieden abzuwenden? Und zwar, weil es ja diese große Friedensangst in der Bevölkerung gibt. Ja. Und ich finde, auf Ängste der Bevölkerung muss man sensibel reagieren und deshalb ist die einzige Möglichkeit, den Frieden abzuwenden. Insbesondere muss ja die starke Stimme Europas auch erschallen, um den Frieden abzuwenden. Die neueste Entwicklung hast du vielleicht gehört, dass selbst wenn es jetzt zu einem Schulterschluss zwischen Ukraine und Putin kommen sollte, dass es noch ein Referendum in Liechtenstein geben wird, um den Frieden abzusichern. Ja, der muss ja demokratisch legitimiert sein. Wir brauchen einfach ein starkes Liechtenstein, um
Liechtenstein, ich brauche kurz meinen Faktenchecker-Rechner.
Was denn? Warte mal.
Ja, okay, glaubt ihr das?
Ja.
Glaubt ihr immer alles?
Referendum in Liechtenstein.
Mhm. Über Krieg oder Friesen, Frieden. Ja?
Krieg oder Friesen in der Ukraine.
Okay.
Habe ich gelesen.
Ja, glaube ich dir. Also da entscheidet sich dann, ob wir mit den Friesen kriegen. Nein, siegen. Nein, mit den Russen Frieden schließen.
Ja.
So.
Ja.
Aber das geht auch gar nicht. Das hatten wir doch aber auch, muss man ja dir auch mit nach Liechtenstein noch auf den Weg mitgeben. Das hast du dabei bitte nicht vergessen, dass wir uns das nicht leisten können, ne?
Ja, wir können es den Frieden nicht leisten.
Das ist ja die
große Angst. Das ist ja eine ökonomische Abwägung. Wir haben den Eindruck, dass Krieg teuer ist, aber noch teurer als Krieg ist Frieden.
Ja, das hat man uns vorgerechnet jetzt.
Ernsthaft?
Ja, also ein Frieden würde uns, und ich habe dann gestaunt, weil ich diese Zahl noch nie gehört habe, würde uns eine Billiarde kosten.
Das sind praktisch 2 Millionen, oder wie?
Ja, das ist...
Das Geld ist ja wie mit der Pandemie, das ist ja exponentielles Wachstum. Das heißt, zwischen jedem Schritt ist ja immer mehr.
Ja,
du hast das so toll mal ausgerechnet. Man kann sich das ja in Geldhaufen, kann man sich das ja schlecht vorstellen, aber in Lebenszeit kann man sich das super vorstellen.
Ja, ich gestehe, dass das irgendwo auf mich, ich weiß nicht selber, ich bin nicht selbst drauf gekommen, aber es hat mal jemand in Sekunden ausgedrückt, das, was die Politiker bei Lanz ja auch immer so heiter verwirrt, dass man sagt, ach, Billionen, Milliarden, man weiß ja auch selber.
Milliarden nicht, sind nicht. 1000 Billionen, richtig?
Milliarden sind 1000 Billiarden.
Ja, Billiarden sind 1000 Millionen, die uns ja Frieden kosten würde.
Ja, aber wenn man mal ganz unten anfängt bei den Dingen, die wir uns gerade noch vorstellen können, du und ich, also nicht wirklich.
10 Euro kann ich mir vorstellen.
1 Million umgerechnet, vorstellen, nicht haben, aber vorstellen, umgerechnet in Sekunden wären 1 Million Sekunden wären 11 Tage.
Und das kann ich mir vorstellen, das sind fast 2 Wochen.
Aber 1 Milliarde wären dann umgerechnet.
Sind dann 3 Wochen.
30 Jahre.
Echt?
Ja.
So echt? Das ist ja fast das Doppelte.
Genau, das ist fast das Doppelte. Also 11 Millionen, 11 Tage, Milliarde, 30 Jahre.
Oh.
Und wenn wir jetzt von der Billion, so Sondervermögen machen wir ja solche Sachen, reden, dann musst du diese 30 Jahre dann halt nochmal mal 1000 nehmen.
Das wären also 30.000 Jahre.
Genau, und damit das sind wir bei
so lange lebe ich ja gar nicht.
Jetzt sind wir bei der Billion und dann ist das, aber die Niederlage der Ukraine kostet uns ja 1 Billiarde. Dann reden wir also über 30
Ganz
Millionen
viel.
Jahre. Ja, 30 Millionen Jahre. Also, dass man sagt, dass das Verhältnis so zwischen einer Million und einer Billiarde ist irgendwie durch diese nur 4 Schritte nicht ausreichend beschrieben. Es wird unseren Politikern inklusive Lars und Babel wurscht sein.
Wie lange ist das?
Naja,
3 Millionen Jahre?
Ja, 30, oder?
30 Millionen Jahre.
Du müsstest jetzt 30.000 Jahre mal 1000 nehmen.
Ich habe in Mathe geschwänzt.
Ja, ich auch. Das ist auch gut. Wir haben
aber
auch
das ist ja länger als die historischen Aufzeichnungen der Menschheit.
Ja. Auch das.
Und wenn wir jeden Tag 1 Euro zurückgeben, brauchen wir so lange.
Ja.
Jede Sekunde.
Ja, so wird das kommen. Also wir haben das jetzt einsortiert. Wie kamen wir drauf?
Du wolltest sagen, dass Krieg die günstige Variante zum Frieden ist.
Frieden
kostet 1 Billiarde.
Ja, ich will das gar nicht sagen. Ich höre das nur, dass wir das nicht machen können, weil das ja viel, viel teurer wird. Die Idee der Amerikaner und der Russen zu akzeptieren. Wir müssen leider als EU diesen Krieg gewinnen. Wir müssen ihn ja auch deshalb gewinnen. Auch das haben wir ja gelernt unter der Woche, dass wir nur dann auf das russische Vermögen, das in Europa liegt, zum Beispiel, also ihr habt Euroclear, Belgien und so weiter, auf das können wir nur zugreifen, auf Deutsch, das können wir nur klauen, Wenn die Russen den Krieg verlieren, weil dann können wir das ja als Reparationszahlung an die Ukraine geben. Wenn die Russen allerdings nicht verlieren, dann ginge das nicht. Dann wäre es ja auch gewissermaßen Diebstahl, dieses Geld einfach zu nehmen. Es ist gerade ein bisschen heikel, aber die Logik, die innere Logik ist da wohl verständlich, dass man sagt, wir müssen natürlich gewinnen, dann können wir das alles so machen.
Also die sehen den Krieg als Mittel zum Zwecke eines Siegfriedens, der uns andere Konditionen gibt und vor allem ökonomische Gewinne nach sich zieht. Jetzt ist ja letztes Mal uns unterstellt worden, wir hätten behauptet, Deutschland hätte Russland angegriffen und erobert. Das haben wir zu keinem Zeitpunkt behauptet. Unsere historische Wahrheit ist ja die, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Deutschland geführt hat 1938. Das war unser Ausgangspunkt. Und wir haben prominente Rückendeckung für diese These von Frau Kallas.
Von der Kallas.
Ja. Maria Kallas, die ja nicht nur
die EU
ein Stimmwunder, bitte?
Richtig, ja genau. Die EU-Außenbeauftragte Maria Kallas, die nicht nur wunderschön singt, sondern auch wunderschön denkt, hat uns da geholfen und erklärt, dass ja nun niemand in den letzten 100 Jahren Russland angegriffen hat, wohl aber die Russen, diverse Länder. Letzteres stimmt sicherlich oder vermutlich, aber die Korrektur, dass in den letzten 100 Jahren niemand Russland angegriffen hat, fand ich vielleicht ein bisschen unscharf. Aber gut, lassen wir es so stehen. Komm, also.
Ja, man darf da auch nicht zu pingelig sein in diesen historischen Fragen.
Ich sehe dich so rechnen. Ein paar Jahre ist noch hin, ne? bis man den Satz sagen darf.
Welchen Satz?
Nee, dass Russland seit 100 Jahren nicht angegriffen worden ist. Aber
ach so, meinst du, ja.
Ja gut, Kleinigkeiten. Oder? Komm, Kleinkram. Bevor ich dich jetzt mit Bärbel und
Bärbel.
Beamten behellige, möchtest du mit dem unangenehmen Teil anfangen? Oder?
Nee, fang du an,
Bärbel. Bitte. Nee, oder lieber Bärbel.
Was wäre der unangenehme Teil?
Der unangenehme Teil? Wir bleiben Freunde.
Oh. Pensionäre sind 11-mal teurer als Rentner, schreibt die Bild-Zeitung, dieses populistische Blatt.
So ist gut, das will ich dich hören. Genau, diese populistischen.
Das ist doch billigster Hass und Hetze und Hetze. Hier werden wieder die Schwachen gegeneinander ausgespielt. Niemand merkt, wie die Oligarchen uns ausbringen.
Weiter, komm, starkes Ablenken. Mach weiter.
Jetzt brauchen wir etwa doch einen Siegfrieden gegen die Pensionäre oder was?
Ja, offensichtlich.
Was soll denn das? Ich finde das menschenverachtend.
Ja, stark. Gut, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben.
Ja, meine Argumente waren sehr differenziert, oder?
Ja, finde ich. Du müsstest mich also noch eigentlich, sollte ich es jetzt wagen, noch mal kurz mich zu räuspern, würde ich dir jetzt die Nazi-Keule gegen mich empfehlen, damit ich...
Du Nazi, du!
Ja, also ich fand das, ich will es trotzdem mal ganz kurz, ich halte es noch mal gerne hoch, die Welt hat dann ja noch mal nachgelegt. Die Welt.
Abgeordnete fühlen sich von Jens Spahn bedroht. das sind diese Homophoben, ne? Die denken, der Jens, jetzt werde ich aufs Klo gehen und so.
Ja, die waren das so. Also jetzt bleiben wir jetzt bei den Pensionären.
Ich versuche gerade abzulenken von diesem etwas peinlichen Thema. Ja, Willst du mir etwa sagen, dass ich etwas beanspruche, was mir nicht zukommt oder dass ich mich auf Kosten von Rentnern bereichern würde als Beamter?
Nein, ich finde das, ich will mal vorsichtig anfangen, ich finde das schwierig, dass wir dieses Thema jetzt in dieser Form aufmachen. Du weißt, dass ich dich als Freund und Gesprächspartner sehr schätze, aber dass wir aus sehr verschiedenen Ecken kommen, sagen wir es mal so. Ich war mein Leben lang nicht Beamter, ich habe noch nie Geld vom Staat bekommen. Sondern
du kommst aus der Ecke, ich komme aus der Mitte.
Genau, du kommst aus der Mitte, ich komme aus der Ecke der freien Menschen, die Beamten bezahlen ihr Leben lang. Das hat mir nicht immer so richtig gefallen, aber kann man ja so machen. Für dich mache ich das alles gern. Ich finde es nur merkwürdig, dass diese Diskussion jetzt, es fehlte ja noch was zum Weiterspalten. Ich rede dann auch mit anderen jungen Menschen als meiner Tochter, die kommentieren das dann auch deutlicher und sagen ja, die Pensionäre sind weg und die Beamten auch demnächst. Das sehe ich alles so als eher gescheiten versucht, einen Bürgerkrieg anzuzetteln.
Das habe ich gerade gemeint mit dem Populismus, die Menschen gegeneinander loshetzen.
Mhm. Naja, nun muss man auf der anderen Seite sagen, ihr seid ja auch ein bisschen selber schuld, also nicht du, aber das ist ja ein sehr einfacher Weg, die Menschen zu spalten. Es gibt es ja nicht in so vielen Ländern, und wenn man die Zahlen jetzt auch nochmal präsentiert und sagt, der Pensionär kostet 11-mal so viel wie der Rentner, und den Rentnern streichen die Beamten und Pensionäre gerade die Renten zusammen, dann gießt man doch eigentlich Öl in ein schon brennendes Feuerchen.
Also ich würde mal ein bisschen entgegnen, also abgesehen davon, dass das eine schreiende Ungerechtigkeit ist.
Von mir?
Nein, dass das so ungleich behandelt wird. Da habe ich ja trotzdem meine Ahnung, dass diese Debatte dazu dient, zu vertuschen, dass die Rentenpolitik der letzten 40 Jahre eine Katastrophe war.
Mhm.
Wenn man Rentenpolitik anders gestaltet hätte, in vielen anderen Ecken und Enden, könnte das durchaus ein Pari-Pari-Niveau sein.
Mhm.
Dass diese Neiddebatte völlig auflösen würde. Also ich glaube, hier werden wirklich Menschen gegeneinander losgehetzt im Sinne einer Spaltung, um zu vertuschen, dass die Politik sich vor der Erlösung der Rentenfrage wirklich ganz, ganz schwer gedrückt hat. Und ich prangere das an.
Aber wenn ich da einhaken darf, du siehst das eigentlich im Grunde auch so, dass doch das Niveau so annähernd das gleiche sein sollte, ob jemand jetzt für den Staat oder als Festangestellter 40 Jahre lang sein.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Beamte ein bisschen weniger Rente kriegt, weil er mehr Sicherheit hat.
Ja, das wäre.
Oder mehr Pension, weniger Pension.
Rennst du bei mir natürlich offene Türen. Also, das ist ein arges Missverhältnis. Das ist entstanden durch, ja, 40 Jahre Inkompetenz und Selbstbereicherung unserer herrschenden Herrschaften. Und wird jetzt dann benutzt, um diese beiden Gruppen aufeinander loszuhetzen. Relativ klar.
Ich habe aber eine Idee.
Ich auch, aber mach mal, ja. Wir können das lösen.
Wir lösen das Problem, indem wir nicht die Beitragszahler zur Kasse bitten, sondern das Ganze aus Steuern bezahlen.
Das wäre der Bärbelweg.
Eben, und da hat sie ja wenig Anerkennung für gefunden.
Besprechen müssen. Ich hätte ja noch eine bessere Idee, finde ich.
Entschuldigung,
ja, was heißt besser? Nee, ich will ja nicht vorgreifen. Ich dachte, da wir uns ja einig sind, ist es doch sehr einfach, das Rentenpaket von Linken, CDU und SPD jetzt so zu gestalten, dass wir sagen, wir verzwölffachen einfach die Renten.
Ja, ist doch genial. Wo machen wir das nicht?
Ja, eben. Also wenn man sagt, die Pensionäre kosten, jetzt ist ja alles in Ordnung, dass sie das haben, was sie haben, 11-mal so viel wie die Rentner, und wir beide sagen, naja gut, ein bisschen weniger soll der Pensionär ja haben, dann müssen wir die Renten verzwölffachen.
Bin ich der Meinung?
Das kann man ja sogar ausrechnen, denn wir zahlen im Moment, glaube ich, einen staatlichen Zuschuss von so um die 150 Milliarden, Milliarden in die Rentenkassen aus Steuermitteln.
Mhm.
Wenn wir das jetzt verzwölffachen, komme ich ungefähr auf 1,8 Billionen im Jahr.
Im Jahr, ich wollte fragen, wie
genau. Zeitraum. Ja, natürlich, im Jahr. Mhm. Das sollte kein Problem sein. Das ist ja nur ein weiteres Sondervermögen, wie das, was wir schon erfunden haben für Brücken, Panzer, Klima. Also machen wir jetzt ein weiteres, 1,8 Billionen pro Jahr für die Rentner, und alle sind glücklich und zufrieden.
Ja, warum machen wir das denn nicht? Also,
ja, machen wir doch jetzt. Doch nach das hat doch nur niemand drüber nachgedacht.
Ich meine, ob wir jetzt eine Energiewende damit finanzieren, die nicht funktioniert, ob wir den Niedergang der Wirtschaft damit finanzieren, ob wir einen Krieg finanzieren, dann doch lieber Rentner.
Naja, eben.
Und
dann ist doch dieses.
Gut, ob das jetzt eine Milchmädchenrechnung ist, ob das möglicherweise andere Auswirkungen auf die Ökonomie hat, als man auf den ersten Blick meinen mag, das kriegt man ja alles wegsimuliert.
Naja, eben. Also, entschuldige bitte, wir haben ja auch
gedacht. Inflation und diese ganzen Sachen.
Ja, dieses ganze Sondervermögen mit, das geht ja gar nicht mit dieser Billion, die wir da uns ausgedacht haben. Das geht ja auch.
Geht doch auch. Ist irgendwas passiert seitdem? Nein.
Nein.
Die Welt dreht sich weiter wie bisher.
Richtig. Wird trotzdem keine Brücke repariert und die Billion wird für was anderes ausgegeben.
Die Kinder können trotzdem noch nicht alleine zum Klo gehen.
Genau. Und wir können trotzdem noch keine funktionierenden Drohnen. Macht ja nichts. Aber dann können wir doch die 1,8 Billionen auch ausgeben. Auf geht's. Sozialer Frieden gesichert. Guck mal, da kriegen wir doch garantiert keinen Preis für. Aber ist doch eine prima Idee, oder?
Ja, sicher. Also, wir haben jetzt eigentlich über den unwesentlichen Punkt an der Bärbel-Bas-Diskussion gesprochen. Viel schlimmer war ja das menschliche Schicksal, weil wir bei B&B, wir sind zwar immer so ein bisschen satirisch und zynisch, aber für uns, bei uns schlägt das Herz ja auch für die Person, für den Menschen selbst. Und ich finde diese Schmach, die jeder zugefügt wurde vom Arbeitgeberverband, das hat mich schon, mich hat das berührt ein bisschen, muss ich sagen. Ich hab etwas geweint.
Ja, zumal das ja nur geschehen ist, wie Lars erklärt hat, weil sie eine Frau ist. Das wäre ja einem Mann nicht passiert.
Nein.
Also er hat das Gleiche gesagt vor den Arbeitgebern, sagte er. Und sie haben nicht gelacht. Und dann kommt eine Frau und sagt das und dann lachen die Männer alle.
Kannst du nochmal erklären, worüber da gelacht wurde? Ich glaube, es ging gar nicht darum, dass sie als Frau ausgelacht wurde, sondern weil ihre Äußerung so ein bisschen inkonsistent oder unlogisch war.
Na, dass sie als Frau ausgedacht wurde, hat Lars Klingbeil gesagt, ne?
Ja, ich meine, aber ich habe den Clip gesehen, ich hatte nicht eine Ahnung, dass sie das nee, gesagt hat, guck mal da, eine Frau, also das habe ich jetzt nicht so gehört.
Ja, ich finde, also nochmal, es ist so vieles ist daran bewundernswert und richtig an Babel. Also gesagt hat sie nur, dass wir finanzieren diese Haltelinie 48% Rentenhöhe aus Steuermitteln, sie belastet daher die Beitragszahler nicht.
Weil der Beitragszahler... Der muss ja einen Betrag entrichten, während die Steuern, die werden ja aus dem Nichts generiert. Die werden, oder?
Ja, nur der Witz ist an diesem Satz, ist ja eigentlich nichts, insofern nichts falsch. Ja, also die bezahlen das aus Steuermitteln und es belastet die Beitragszahler nicht. Du musst dich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja so.
Weil der Beitragszahler ist ja auch Steuerzahler.
Ja, gut, aber das ist ja was anderes. Also, sie haben das ja ganz geschickt gelöst. Sie erhöhen die Beiträge nicht, weil das bezahlen sie ja aus Steuermitteln. Dass da der eine oder andere gemerkt hat im Publikum, dass da so ein ganz leiser Logikfehler drin ist oder zumindest etwas.
Meine Rede.
Vielleicht etwas anders wahrgenommen ist, als es tatsächlich ist, und mehr will man ja gar nicht sagen, und da ein bisschen gegluckst hat, ist natürlich unverzeihlich.
Ja.
Oder?
Also ich bin für den Verbot des Arbeitgeberverbandes tatsächlich, weil das, was sie da gemacht haben, ist Delegitimierung des Staates.
Ja.
Das ist verfassungsschutzrelevant und ich finde, dieser Verein gehört mindestens so verboten wie die AfD und die Generation Deutschland.
Das finde ich auch. Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen mit unserem Gesundheitsminister Herrn Miersch. Lachen ist ja gesund. Daher würde ich auch Lachen verbieten.
Ach so.
Das hat er ja vorgeschlagen. Als, ich glaube, SPD. Ich weiß immer nicht, wer welcher Posten hat. Was ist Herr Miersch
in der SPD? Machthaber.
Machthaber. So heißt das. Aber ich
Willy
würde gerne...
Brandhaus-Chef.
Willy Brandhaus-Mauer-Chef. Ich habe eins nur gedacht, deswegen finde ich das wirklich, wir müssen Bärbel in Schutz nehmen.
Absolut.
Vor allem, weil sie hat ja danach, also ihre Reaktion danach bei den Jusos, die ist ja auch dann rumgegangen und auch wenn Herr Fleischhauer bei Welt sagt, das sei vulgär und sonst was, das finde ich alles.
Aber ich kann nicht mitreden, wie hat sie denn reagiert? Hat sie nicht verletzlich gezeigt oder...
Ja, bevor wir Ärger kriegen, dann darf ich das kurz zitieren, was sie gesagt hat. Also sie hat das einsortiert, diesen Vorfall, dieses überhaupt nicht lustige Glucksen und Lachen der Arbeitgeber. Sie hat gesagt, da saßen sie, ich sage Ihnen das jetzt mal ganz offen, die Herren, ja meistens waren es Männer, in ihren bequemen Sesseln, der eine oder andere Maßanzug und die Ablehnung war deutlich zu spüren. Ich kürze an dieser Stelle ab. Also es war für sie ein Schlüsselerlebnis, weil besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir gemeinsam kämpfen müssen. Ich nehme diesen Kampfauftrag an.
Gegen die Arbeitgeber. Aber das ist doch schon lange das Produkt, dass es kaum ein größeres Verbrechen als Arbeitgeberschaft gibt.
Ja.
Und wenn der letzte Arbeitgeber aus Deutschland verschwunden ist, werdet ihr merken, dass man Steuern aus dem Nichts generieren kann.
Tansania essen kann.
Ja.
Ich fand viel interessanter an dieser ganzen Geschichte, die ich fand sie so prototypisch für, bei aller Bewunderung für sie. Also nochmal, überhaupt kein
im Ohne Gegenteil, Frage.
Ganz Gegenteil von einem Vorwurf, dass man sagt, wir leben in einer Zeit, in der man selbst wählt, was man isst. also Mann, Frau, Huhn oder Hund oder Wirtschaftsminister, und indem man einfach sagt, das bin ich jetzt. Das ist jetzt mein gewähltes, ich bin jetzt ein Hund und laufe so durch die Fußgängerzone, oder ich bin jetzt eine Frau und lasse es in meinen Pass eintragen. Und wenn das andere auch noch verstärken, diese Behauptung, ja Sven, du bist jetzt ein Huhn oder ein Hund, und wir sprechen dich mit Gack an, dann ist es natürlich auch so, dass man sagt, wenn man jemanden bestätigt, der keine Wirtschaft kann, du bist jetzt Wirtschaftsminister, oder Bärbel darin bestätigt, wenn sie sagt, ich bin jetzt Arbeits- und Sozialministerin und stellvertretende Vorsitzende der SPD, dann ist es in der Tat absolut reine Hass und Hetze und Hess und Hatze heißt das, ne? Und Diskriminierung, wenn dann jemand das in Frage stellt überhaupt. Bitte.
Also der Entzug dieser Bestätigung ist Diskriminierung?
Ja. Ja, also von daher es ist ja auch in den sozialen Netzen und sonst wo nicht gestattet, jemandem, der sich wie ich als Huhn identifiziert, zu sagen, du bist kein Huhn, und dann über den zu lachen. Das steht ja nun auch unter, wird angezeigt von Hate Aid.
Dazu fangen wir zwei Sachen an. Darf ich?
Ja, ich bitte dich.
Also zum Ersten fällt mir ein, Hannah Arendt, die verschiedene Formen von Herrschaft unterschieden hat. Und es gibt eine Form von Herrschaft, die sich auf Autorität gründet. Und sie hat gezeigt, dass Autorität dann Sinn ergibt, wenn sie von unten aufgebaut wird, also wenn sie anerkannt wird von Leuten, die das nicht müssen, weil sie Angst vor Diskriminierungsverfolgung haben, sondern weil sie sagen, boah, die hat aber Ahnung oder das Konzept begeistert mich. Dann wird man als Autorität akzeptiert und gewinnt die Autorität gewissermaßen aus dem Raum heraus, aus dem die Akzeptanz auch erfolgt. Dann gibt es die angemaßte Autorität, die aus dem Amt herrührt oder die aus dem Auftreten der Person herrührt, die hat nicht so ein festes Fundament, weil sie nicht auf der Überzeugung der Leute wächst, die sie anerkennen. Und die einfachste Art, so eine Autorität zu entlarven oder zu entwerten, besteht darin, sie auszulachen. Selbst von Hannah Arendt ausdrücklich empfohlen, das zu tun. Und ich fürchte, das ist da tatsächlich geschehen, weil hier eine Diskrepanz wahrgenommen wurde zwischen der angemaßten Rolle und der tatsächlichen Fachkompetenz, die man völlig irrigerweise früher mit dieser Rolle verbunden hat. Zweiter Punkt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf, ich mache jetzt Top-Secret-Geschichten. Das Land Nordrhein-Westfalen arbeitet gerade am fortschrittlichsten Antidiskriminierungsgesetz der Welt. Ernsthaft? Und es gab eine große Anhörung, mir sind einige Dokumente zufällig im Mailpostfach gelandet und ich habe gemerkt, dass in diesem Gesetzentwurf eine brillante Rechtslage formuliert wird, was den Diskriminierungstatbestand betrifft, nämlich die Beweislast für die Diskriminierung liegt nicht auf dem Diskriminierten, sondern es gibt eine Beweislastumkehr. Das heißt, du musst nachweisen, dass du nicht diskriminiert hast, sobald es Indizien gibt.
Okay, Moment. Also wenn mich jemand denunziert oder jemand behauptet, ich hätte diskriminiert.
Du bist zum Beispiel, sagen wir mal, du bist jetzt Wirtschaftsministerin, hast aber keine Ahnung.
Ja.
Und jemand lacht dich aus oder sagt, die hat keine Ahnung, dann wirst du diskriminiert oder fühlst dich diskriminiert. Das kann ja sein, das war gar nicht diskriminierend gemeint. Du müsstest der Arbeitgeberverband durch Dokumentationspflichten und alles Mögliche nachweisen, dass er nicht diskriminiert hat. Das betrifft also auch die Polizei zum Beispiel, die jetzt sehr vorsichtig sein muss, ob sie möglicherweise bei der Auswahl von Tatverdächtigen bestimmte Merkmale wie Herkunft oder so heranzieht oder so. Das heißt also, die Beweislast ist auf Seiten der Behörden und der Lehrerinnen, der Universitätsangehörigen und so weiter, der Beamten, und entsprechend wird jetzt das Diskriminierungsphänomen in das Empfinden des Diskriminierten gelegt und der Diskriminierungstäter hat im Grunde gar keine Chance, als völlig in einer Atmosphäre des Misstrauens sich zurückzuziehen und alles zu dokumentieren, was er macht, und hat auch dann keine Chance, Diskriminierung zurückzuweisen. Finde ich irgendwie in dem Zusammenhang auch nochmal ganz interessant. Ich werde darüber auch später berichten, wenn man dazu mehr Fakten hat.
Ja, ich bitte darum, aber das Verlagern in die Sphäre des gefühlt Beleidigten, das ist ja nichts Neues, ne?
Nee, aber dass es jetzt zum Gesetz wird, finde ich schon nicht verkehrt.
Ja, vor allem, weil das ist ja noch ein Schritt weiter. Jetzt musst du ja sozusagen beweisen, dass durch deine Äußerung der andere sich nicht verletzt gefühlt hat.
Ja, oder dass Genau, das wird ja nee, schwierig. Wie willst du das beweisen?
Das kannst du ja nicht.
Nee, also, kannst du nicht.
Das ist ja wie die Forderung, ich glaube, das ist aber im Rheinland-Pfalz ne, neu als Vorschlag und Idee, dass man sich, sofern man sich im Staatsdienst befindet, aufhält, man sich auch ausreichend distanzieren muss, selbst in jeder Chatgruppe und an jedem Stammtisch von irgendwelchen Äußerungen,
genau.
Die nicht...
Also es geht nicht nur darum, dass du Äußerungen tätigst, sondern dass du Äußerungen unwidersprochen stehen lässt.
Genau. Das heißt, wenn irgendjemand in der Fußgängerzone oder in der Nähe irgendwie sagt, das ist aber komische braune Farbe, dann muss man da sofort hingehen und sagen, nein, das ist nicht braun. Also genau. Man muss auf jeden Fall aktiv gegen alles vorgehen, aber wenn es einem auch nur zu Ohren kommt oder es in deiner Nähe passiert. Das ist natürlich...
Also proaktives Verhalten für Vielfalt, auch das wird in diesem Gesetzentwurf in Nordrhein-Westfalen berücksichtigt. Es gibt eine Art Umerziehungsprogramm, wo sowas wie eine vielfaltsbejahende Grundhaltungssprache und Aufgabenerfüllung von den Akteuren verlangt wird und denen beigebracht wird, adressiert und die werden abgerichtet auf Vielfaltsbejahung. Das heißt, es findet eine Soziologisierung statt. Das ist ernst.
Ich weiß. Manchmal, ganz selten weißt du, verliere ich die Kontenance. Aber das ist jetzt.
Ist das nicht alles ehrlich? Ja, haben wir nicht wieder mal eine unglaublich lebensbejahende Sendung? Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne nochmal auf unseren Shop hinweisen. Ja. Black Friday jetzt eine Woche länger bei uns. Smart Made. Der Knopf, der sie von einem Augenblick zum anderen in die Nicht-Existenz überführt, ohne den lästigen Zwischenschritt des Sterbens.
Ja, wir arbeiten auch noch an einer geeigneten Verpackung. Es wird dann noch die Dump und die Smartmate geben in Lebensgröße. Dass man vorher ist Vorkasse. Nein, ich finde das toll, also nicht nur, dass man denunzieren so Anreize schafft, dass man möglichst viele Leute denunziert, sondern dass man jetzt die Schraube noch weiter dreht. Sagen wir einer, die Deutschen sind nicht kreativ. Dann sagt, wenn du nicht ausreichend denunzierst, wirst du bestraft.
Ja.
Das ist doch stark.
Ja, bist du etwa für Diskriminierung?
Ja, nein, aber ich könnte...
Doch. Du möchtest, dass Menschen schlecht behandelt werden, nur weil sie woanders herkommen, weil sie anders aussehen, weil sie anders lieben.
Ich müsste
das hast du damit gesagt. Ich glaube, ich werde dich mal bei der Meldestelle für Hess und Hatze entsprechend registrieren lassen.
Wie viele Meldestellen willst du denn noch einrichten? Ich meine, denk das mal zu Ende, bitte. Das heißt, wenn jetzt du kannst jetzt den Kollegen beobachten und schauen, ob er dann dem verfassungsfeindlichen Äußerungen am Stammtisch ausreichend widerspricht.
Ja.
Dann kannst du gleich beide anzeigen. Also sowohl den
Staatsdelegierten. Das weiß ich selber auch nochmal, weil man vielleicht gibt es auch noch so eine Graduierung des Widersprechens, dass man auch noch entschlossen widersprechen muss. Vielleicht reicht ja auch nicht, wenn man nur sagt, das war jetzt aber diskriminierend, sondern man muss vielleicht auch noch, ja.
Ja, das ist jedenfalls ganz toll. Ich finde, wir sollten alle uns das 12-fache Gehalt und 12-fache Pension zahlen und alle Beamte werden und uns gegenseitig anzeigen. Das wäre auch klimaneutral. Es gibt dann keine Wirtschaft mehr. Wir kommen auch dann mit den vorhandenen Solarpanelen aus. Wenn das Licht ausgeht, dann kann man bestimmt auch mit einer Taschenlampe Leute anzeigen. So, oder was morsen an die.
Es ist nicht eine herrliche Welt, in der wir leben.
Ja, aber es wird sich ja, irgendwann wird sich das ja erledigt, Matthias. Das ist ja das Gute daran. Bei dem ganzen Irrsinn, den wir sehen, in dem wir leben, das ist ja kein nachhaltiges Geschäftsmodell, so wie Panzer kein nachhaltiges Geschäftsmodell sind, ist auch, dass sich selbst Geld drucken und sich gegenseitig anschwärzen oder in den Keller sperren und danach nicht behandeln, ist kein nachhaltiges Modell.
Ja, du machst jetzt irrtümlicherweise Gebrauch von etwas, was mit der Regierung Merkel verabschiedet wurde, nämlich das Realitätsprinzip.
Ach so.
Darf ich in dem Zusammenhang nochmal auf die ontologische Kriegsführung hinweisen?
Die was?
Ja. Ontologische Kriegsführung. Es klingt ein bisschen komisch. Ich habe einen Artikel bekommen von einem ehemaligen Studenten, wo dieser Begriff fiel. Ontologie ist die philosophische Disziplin, die sich mit dem Sein beschäftigt und der Differenz von dem, was ist und dem, was nicht ist. Das klingt jetzt ein bisschen speziell, hat aber fundamentale Auswirkungen für Politik, Kultur und auch für Wirtschaft. Nämlich, es macht einen Unterschied, ob etwas existiert oder ob es nicht existiert, im Hinblick auf die Aussagen, die ich treffe. Also wenn ich behaupte, etwas, was es gibt es nicht. Mhm. Oder wenn es etwas Wenn ich behaupte, es gibt etwas, was es nicht gibt, dann nennt man das gemeinhin Lüge. Also wenn ich zum Beispiel sage, es ist die größte Pandemie aller Zeiten, bla 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 bla, dann könnte man sagen, dann ist das eine Lüge. Das heißt, die Unterscheidbarkeit von Sein und Nichtsein im Hinblick auf Wahrheit und Lüge ist eine Voraussetzung für Politik, Wirtschaft, Demokratie, Kultur und so weiter. Und die ist schon lange in Gefahr gewesen durch den Lügner. Der Lügner ist ja genau jemand, der etwas Seiendes verbirgt, indem er einen Schein darüber legt und etwas zum Verschwinden bringt, was es gibt, oder etwas zur Erscheinung bringt, was es nicht gibt, im Medium des Scheins. Er schafft so eine Art Anschein. Und das Bemerkenswerte ist, dass der Lügner ja sich mit der Wahrheit relativ gut auskennen muss, um zu lügen. Das heißt, der Lügner lebt immer noch in einem sehr intimen Verhältnis zur Wahrheit, nur dass er sie halt den anderen gerne vorenthält. Bist du noch dabei? Habe ich das gut erklärt?
Ich bin dabei. Sonst wäre er ein Idiot, ja. Also der Lügner muss die Wahrheit kennen. Ja.
Ganz genau. Jetzt ist es so, dass die KI eine Waffe ist, die nicht nur gegen einzelne Menschen angeführt wird, sondern die das Realitätsprinzip systematisch und zwar kategorisch in Frage stellt, weil es die Unterscheidbarkeit von Simulation, Wirklichkeit, Wahrheit und Lüge komplett außer Kraft setzt. Das heißt, mit der KI kannst du alles generieren und der Bezugsraum, auf was du reagierst, wird damit komplett in seiner Wahrheitsgehalt in Frage gestellt. Jedes Video, was du guckst, könnte KI generiert sein. Das heißt, du reagierst in deiner politischen Empörung auf etwas, was völlig virtuell ist, und deine Reaktion selber fällt genauso virtuell aus. Das heißt, wir operieren nach wie vor völlig unbeschwert von der Gravitation des Realitätsprinzips in einem Raum, in dem Wahrheit und Lüge komplett verschmolzen sind, in so einer Art Kernschmelze. Mhm. Es gibt noch ein paar Restbestände dieses Realitätsprinzips, aber da arbeitet man ja daran, dass es nach und nach auch aufgehoben wird. Also auch ich selber tauche ja nicht mehr auf, sondern ich bin ja nur noch eine Kunstfigur. Wir beide liefern dem ja auch schon Vorschub. Und wenn das mit der Karriere mal so richtig durch ist, dann gibt es keine Möglichkeiten mehr für Politik, die sich irgendwie an der Wahrheit und an der Wirklichkeit orientiert.
Mhm. Ja. Das ist ontologische Kriegsführung.
Das ist ontologische Kriegsführung, weil natürlich das nicht einfach nur technischer Fortschritt ist, sondern weil es von Machtgruppen getrieben wird, die davon profitieren, dass die Realität als solche verschwindet. Also zum Beispiel, sagen wir mal, stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Ministerin, nennen wir sie mal Barbie B.
Ja.
Die unter den Kriterien des Realitätsprinzips vielleicht einige Qualifikationsdefizite hat. Mhm. Die hat ja durchaus Vorteile davon, wenn das Realitätsprinzip nicht mehr gilt.
Ja. Aber das wär ein fast harmloser Fall, oder?
Das wäre nur ein harmloses Beispiel zur Veranschaulichung. Nee, die Sphäre des Politischen insgesamt ist komplett vergiftet. Auch Wissenschaft ist nicht mehr möglich. Mhm. Das siehst du ja an dem Beispiel dieser Simulation von Klimamodellen. Mhm.
Ja.
Die Politik bezieht sich ja nicht mehr auf deine Realität, sondern auf die Simulation, die durch Modelle hervorgebracht wird. Die ganze Pandemie, diese ganzen Maßnahmen wurden ja nicht im Hinblick auf eine Realität getroffen, sondern sie haben reagiert auf Modellierungen. Und das Makabere ist, dass diese Reaktionen dann wiederum Realität geschaffen haben, die aber genauso virtuell waren.
Darf ich da noch kurz hinzufügen, weil du das gerade sagst mit den Modellierungen und der Pandemie, da sind ja zwei Stichworte, die wir auch zumindest mal auf dem Zettel haben im Zusammenhang mit der ETPT-Kommission. Das ist,
das ist jetzt ein schöner Übergang.
Ontologische Kriegsführung insofern hat mich dann ja auch schon komplett zerstört, weil ich jetzt gerade im Moment eben die Diskussion vor der ETPT-Kommission auch mit unserem Lieblingswissenschaftler Herrn Drosten.
Grischi, hat er eigentlich gerade einen Bart? Oder
ich weiß das nicht, so ich kann ihn nicht angucken. Ja, bestimmt hat er gerade einen Bart und trägt unser neues Shop-Parfum. Weiß ich auch nicht.
Vielleicht geben wir mal ein Pro-Exemplar unserer Smartmate zum Testkunde.
Aus Büchs Nummer 5. Nee, aber das Frappierende dabei ist, deswegen triggert mich das gerade, deine ontologische Kriegsführung. Der Drosten behauptet ja weiterhin Dinge, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben. Aber es ist schwer, es noch aufzuklären. Ja. Ich will mal versuchen, den Gedanken, also er bezieht sich auf Ferguson vor dieser Kommission und schreibt dann ja danach auch noch, weil er die Frage nicht ausreichend beantworten konnte, von Herrn Lausen einen Brief an die Kommission und geht da sogar noch einen Schritt weiter und bezieht sich auf Ferguson. Ferguson war derjenige, der modelliert hat mit Drosten zusammen. Auf den wiederum bezieht sich dann die britische Abgeordnete, ich habe ihren Namen vergessen, Herzogin von irgendwas, von Babel wahrscheinlich, die sagt, wir haben, weil wir zu spät den wenn wir noch später den Lockdown gemacht hätten, hätten wir noch viel mehr Tote verursacht. Hätten wir eine frühe Woche früher den Lockdown gemacht, hätten wir 30.000 Menschen mehr gerettet. Das zitiert Drosten vor der Kommission, beruft sich dann auf diese Baroness irgendwas und die wiederum auf Ferguson. Ja, wir haben aber schon 2020 gesagt, Ferguson war derjenige, der vorhergesagt hat, dass in England 500.000 Menschen am Rinderwahn sterben. Es waren am Ende 170. Und dass bei der kommenden Vogelgrippe 200 Millionen Menschen sterben, die noch nicht gekommen ist. Ferguson war auch derjenige, der unter dem Lockdown wie ohne Maske aus dem Haus gegangen ist, um sich mit seiner Geliebten zu treffen und zu vergnügen. Das ist jemand, den Drosten über Umwege jetzt zitiert als wissenschaftliche Autorität vor dieser Enquete-Kommission. Verstehst du, warum ich das erzähle?
Ja, das passt doch genau ins Bild.
Weil ich da schon in dem Rahmen der ontologischen Kriegsführung insofern zerstört bin, weil ich ja auch gar keinem von den Depp, also von meinen dämlichen ehemaligen Bekannten, noch erklären kann, wie der Sachverhalt wirklich ist. Oder dass das zumindest nicht unumstritten ist, was die Modellierer da von vornherein gemacht haben und jetzt wieder anführen. Matthias, das ist 100-mal widerlegt. Wir haben inzwischen die Drosten-Gegner.
Ja, aber du merkst ja, dass das ist ja die neue Folgenlosigkeit, dass diese Widerlegung ja noch irgendwie ziemlich rückständig vom Realitätsprinzip Gebrauch macht. Und wenn das Realitätsprinzip nicht gilt, gilt das andere, Realitätspolitik. Und das wird den Weg in die Geschichtsbücher finden und wir werden irgendwann das Gleiche hören, wie du schon gesagt hast, zum 11. September. Und dann verfestigt sich das.
Nein, das ist, sollten wir dann auch noch aufnehmen. Ich werde es auch verlinken, weil James Corbett eine längere Aufforderung nochmal geschickt hat. Ich weiß nicht, ob den alle kennen, der Corbett Report, aber ist nicht so viel Text. Mit der Frage drüber, ob die damit durchkommen. Also diejenigen, die diese sogenannte Pandemie im Rahmen ihrer Kriegsführung behauptet haben, ob das stehen bleibt in den Geschichtsbüchern. Die Geschichte schreiben ja die Sieger. Und im Moment sieht es so aus. Oder? Als bliebe das stehen.
Ja, sicher.
Für meine dämlichen ehemaligen Bekannten, die Monster, die ihre Kinder gequält haben und überhaupt keinen Bewusstsein entwickeln bis heute. Dass man sagt, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären Milliarden von uns gestorben und gemacht. Also Lockdowns, Masken, Impfungen. Das Einzige, was wir aus der Zeit lernen, wir müssen nächstes Mal noch schneller und härter reagieren. Mhm. Wenn wir das nicht aufklären und das nicht festhalten, dann bleibt das in den Geschichtsbüchern stehen. Das ist in der Tat wie 9-11. Dann
muss ich würde sagen, das ist noch die angenehmere Variante.
Was, der 9-11?
Nein, das ist in den Geschichtsbüchern stehen. Weil wenn nämlich die Gefahr drohen würde, dass solche, wie soll man sagen, solche Staatsfeinde wie Tom Lausen oder der Nils oder der Homburg oder vielleicht auch sogar Sven irgendwie Hand an die Geschichtsbücher legen könnten und da ihre eigene Signatur einbringen könnten, dann müsste die Macht ja zu anderen Mitteln greifen. Denn in dem Moment, wo man befürchten muss, dass für all diese glücklichen Verläufe man zur Rechenschaft gezogen wird, müssen wir befürchten, dass die das in anderer Hinsicht noch eskalieren. Also dann ist mir lieber ein Überleben mit gefälschten Geschichtsbüchern als ein Krieg, der alle Geschichtsbücher verbrennen lässt. Du weißt, was ich meine.
Ja, aber ich glaube, wir müssen uns da keine großen Sorgen machen, solange uns keiner zuhört von den Depp. Besteht keine Gefahr und man wird das schon rechtzeitig in irgendeiner Form zur Ecke gerätschen, beziehungsweise einfach eine Bombe draufwerfen, falls wir dann.
Aber bring nochmal den Punkt, dass tatsächlich der Krieg nicht nur eine ökonomisch günstigere Variante ist, sondern auch eine Lösung für Menschen, die ein gewisses Kontingent an Verfehlungen aufgetürmt haben und auch systemische Verwerfungen produziert haben, diese zu vertuschen. Dass der Krieg sowas wie ein großes Peeling für die Archive sein könnte.
Du hast doch das Peeling für die Erdoberfläche, ja, deine Formulierung, oder?
Ja, ist auch von mir, stimmt.
Ja, du hast es aber doch schon schön zusammengefasst. Also man könnte es dann auch im Detail machen. Ich denke nicht, dass wir eine andere Möglichkeit haben. Wir haben natürlich die Möglichkeit, für Gerechtigkeit zu sorgen, uns ehrlich zu machen miteinander. Immer wenn ich sowas sage, verlieren wir Zuschauer. Oder man sagt, nee, das war schon irgendwie so im Großen und Ganzen. Und bevor ihr jetzt zu sehr nachfragt, bevor ihr das noch zu sehr in Frage stellt oder noch viele Menschen merken, dass wir beim Rentensystem 40 Jahre alles falsch gemacht haben. Klammer auf, man kann in andere Länder gucken, da ist das anders gelöst worden, da ist das wesentlich besser. Oder im Umgang mit der Pandemie, man kann in andere Länder gucken, zum Beispiel in die USA, da sind jetzt Herr Kulldorff und Herr Bhattacharya, wie er heißt, im Amt und Würden. Wir werden das hier nicht hinkriegen und da ist das Einzige, was noch hilft, ist dann tatsächlich dieses Peeling. Dass man sagt, wenn wir euch jetzt eine große Gaza demnächst Riviera auf den Kopf werfen, dann...
Gaza ist, für alle ist ja mein Motto.
Genau. Ja, dann können danach die Amerikaner uns für teuer Geld neben ihrem LNG auch noch ein bisschen Zement verkaufen. Und vielleicht kriegen wir so wieder kleinere Gebäude neben unseren Morgentauplanen. Feldern. Du sagst ja, die nehmen uns sogar die.
Ja, sicher.
Na, ich glaube nicht, dass die damit durchkommen am Ende, aber ich sehe das wie du mit Interesse. Ich habe auch jetzt gelernt, warum ich so verwirrt bin, ontologisch kriegsgeführt. Noch können sie uns, glaube ich, die Möglichkeit nehmen, unsere eigene kleine 15-Minuten-Stadt zu gründen und uns einfach in die Augen zu gucken, wenn wir streiten über Pensionen und Renten.
Ich habe noch eine gute Nachricht.
Ja?
Wusstest du, dass wir eine Raumfahrtministerin haben?
Ja.
Doro Bär,
ja, die hatte mal so einen schicken Dress an auf irgendeiner Messe, ja. Ich weiß, wen du meinst, hätte sie nicht tun sollen.
Die hatte doch auch irgendwie ein Problem mit der Bahn, irgendwie ICE ist liegen geblieben und sie hat sich beklagt, dass es noch keine Drohnentaxis gibt, die sie jetzt abholen und wegfliegen.
Mhm.
Und die möchte ja, dass der nächste Mann auf dem Mond eine Frau ist, die aus Deutschland kommt. Habe ich jetzt in der Tagesschau gesehen.
Ja, wie soll die denn da hinkommen?
Durch unsere Mondpipeline, aber ich habe schon gesagt, von uns gibt es keine technische Unterstützung für diese nationalistische Besiedlung des Mondes. Also wir leben in postkolonialen Zeiten. Der Mond darf nicht durch Deutsche kolonialisiert werden.
Das moniert Frau Bär, meinst du?
Die möchte, dass der erste Mann auf dem Mond eine Frau ist, die aus Deutschland kommt, hat sie gesagt.
Schön, da hast du jetzt gleich nochmal die Mondlandungsverschwörung aufgemacht. Ich danke dir sehr dafür. Also der erste Mann, Mensch, Frau Bär auf dem Mond ist, war ja noch keiner da. Es bestünde aber die Möglichkeit, dass wir das durch unsere Mondpipeline, die ja so ein bisschen wie eine Rohrpost funktioniert, Frau Bär, da so hochsaugen lassen. Herrlich.
Ehrlich.
Haben wir denn Anspruch auf sowas?
Also ich dass der erste Mann auf dem Mond eine Frau ist, die aus Deutschland kommt.
Ja, das klingt ja so, wenn sie das sagt. Also,
ja, das wurde dann relativiert von einer Expertin der Deutschen Raum- und Luftfahrtgesellschaft, die dann wiederum gesagt hat, ja, also es könnte durchaus eine deutsche Frau, die ein Mann aus Deutschland ist, mitmachen, aber die würde eher in dieser mondumkreisenden Fähre sitzen. Also auf dem Mond selber sollten die Deutschen besser keinen Fuß setzen. Obwohl... Hatten wir nicht schon, wie hieß denn dieser ostdeutsche Mann, der auf dem Mond war? Jähn?
Ja, Jähn nicht wahrscheinlich, oder? Turnvater Jähn. Ich muss jetzt den Lieblingswitz meiner Frau erzählen, das ist nicht meiner. Was machen Frauen im Weltall, Matthias?
Weiß ich nicht.
Putzen. Das ist nicht meiner. Katja liebt mich jetzt, glaube ich.
Aber ich dachte mir, der erste Mann auf dem Mond wäre Louis Armstrong gewesen, der auf seinem Fahrrad Trompete gespielt hat.
Ja, richtig. So, das ist ja ein Geschichtsformat hier.
Natürlich.
Das können sich die jungen Leute jetzt auch gleich mal merken fürs Abitur. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Louis Armstrong.
Cheetah, glaube ich, war das, oder?
Das war doch der von Trigema, ne?
Genau, der Trigema-Fässer. Alles im Rennen.
Das war dieser Ronny, der Hund, der in der Dings.
Leica.
Die Kamera der Russen, die
in die Russen haben eine Kamera in den Weltraum. Die haben so getan, als wäre es ein Hund.
Ja, und der ist dann oben geblieben. Ich werde dieses Buch dann mal übersetzen, weil wir selber uns jetzt gerade qualifizieren für diesen Job, den wir gerade beschreiben.
Sieht hier mal den Titel für unsere Podcast-Zuschauer, die uns so hören können?
Die Grundgesetze der menschlichen Dummheit.
Von Carlo Cipolla.
Carlo M. Cipolla, ja, der eigentlich Wirtschaftswissenschaftler oder sowas war. Sehr spannendes Buch. Ich werde das mal übersetzen. Ich habe dir das ja erzählt,
wie,
dass ich
wie kommst
das.
Du jetzt, in welchem Kontext kommst du darauf, jetzt über Dummheit zu sprechen, wo ich gerade so gebildete Dinge von mir gebe? Hat das einen ironischen Stich gegen mich?
Ja, sagen wir mal gegen uns beide, mein Lieber. Ich habe gerade zwei.
Komm, jetzt musst du auch dazu stehen.
Tue ich ja nur so halb. Ich, wenn zwei Herren wie wir, wie wahrheitsgemäß erklären, dass die Russen eine Kamera ins Weltall geschossen haben, die nicht zurückgekommen ist, die Leica, dann kann man schon mal Werbung für ein Buch über Dummheit machen. Wir sind das ja nur gespielt.
Aber das ja, eben. Wir sind Kunstfiguren.
Ja. Aber da wir ja nicht alle Englisch lesen, werde ich das doch mal übersetzen. Ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch.
Lass uns da mal ausführlicher drüber sprechen.
Ja, es ist.
Ich wollte jetzt nochmal in unserer Geschichtsrubrik, was macht eigentlich XY, kurz noch auf einen vergessenen Helden der Corona-Zeit eingehen, wenn ich darf.
Turnvater Jen.
Nein. Das Ordnungsamt.
Ich habe aufgepasst.
Oh, diese vielen kleinen Helden des Alltags, die damals in ihren signalfarbenen Westen unser Leben so geschmeidig und schön gemacht haben, diese Serviceagentur der Wohlfühlpandemie.
Die 6 Feet Under Abstandsware.
Ja.
Ja.
Was machen die eigentlich jetzt? Also haben die nicht irgendwie jetzt ein psychisches Problem aufgrund ihres großen Macht- und Bedeutungsverlustes? Gibt es da Resozialisierungsprogramme, die denen psychologisch unter die Arme greift? Das muss doch schwer zu verarbeiten sein. Gestern hast du noch da rumgestanden und hast Leute anschaut und dürfen die keine Masken tragen. Und heute musst du wieder.
Weißt du da Näheres? Ich habe mich damit nie beschäftigt.
Nein, aber ich mache mir halt Sorgen. Also ich finde, diese Randgruppe, die wird häufig genug mit Geringschätzung missachtet. Und ich finde, auch die haben einen Beitrag zum guten Bewältigen dieser Pandemie geleistet. Und ich finde, man darf das nicht vergessen.
Das stimmt.
Und es fehlt mir schon so ein bisschen. Also ich weiß nicht.
Ich finde das wichtig, dass du das noch gesagt hast. Also wir haben die Mitarbeiter der Ordnungsämter allein gelassen.
Ja.
Und wir sollten ihnen helfen lassen.
Vielleicht kann man die mit den Mitteln der EKD AG einfliegen nach Deutschland und in das deutsche Sozialsystem überführen. Weil die haben ja damals ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um unsere Werte zu verteidigen.
Ja, und ich denke auch, wir sollten die dann vorrangig behandeln, vorrangig vor den Kindern,
ja,
bei den Therapeuten, die wir haben.
Ja, richtig.
Und selbst wenn das jetzt für die Kleinen noch 2 Jahre länger dauert, bis sich jemand
kümmert. Die haben ja Zeit.
Eben, die haben noch ihr ganzes Leben vor sich, während unsere Ordnungsamtsmitarbeiter, du erinnerst dich, die uns ja auch vorgeschrieben haben, wie lange wir mit Orangensaft im Schrank bleiben müssen, wenn wir einen positiven PCR-Test haben. Das sind ja nun wirklich Helden des Volkes, ne? Die müssen wir schon gebührend. Sagt man das nicht so?
Doch.
Ja, okay. Ich finde das schön, für wen du alles so Lanzen brichst.
Ja.
Ganz wichtig.
Das ist mein Beitrag zur Antidiskriminierung, weil es genug Leute gab, die schlecht über diese Menschen geredet haben und das prangere ich an.
Ja. Asche über unser Haupt, weil wir auch damals manchmal nicht immer so lieb zu ihnen waren und so. Jetzt sollten wir sie auffangen und, oder?
Ja,
ja, aufhören, therapieren, Frührenten, Frühpensionen zahlen. Das Zwölffache von dem, was ich kriege. Ich bin absolut dafür. Vielleicht reicht ja, das.
Das freut mich.
Ja, gut. Wir wollten ja
nur. Es wird Weihnachten. Wir müssen nett zueinander sein. Wir müssen verzeihen.
Ja. Ich schenke dir was zu Weihnachten und du schenkst mir 11-mal so viel.
Vielleicht kommt es noch. Du weißt ja, wie unbestimmt aussieht. Du wirst als Rentner wirst du arbeiten müssen, um mich als Pensionär zu pflegen. Das hatten wir ja schon vereinbart.
Das hatten wir vereinbart, aber es scheint ja gerade vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Und dann würde ich dich aber auch möglicherweise unterstützen, so wie du mich unterstützen wirst, wenn es so bleibt wie vorgesehen.
Ja.
Wenn nicht, würde ich dir auch einen Arbeitsplatz als Rentner, als Gärtner anbieten.
Ich könnte so ordnungsamtähnliche Aufgaben erfüllen.
Ja.
Ja, also ich kenne ja jemanden, wenn ich das nochmal erzählen darf, dessen Namen ich jetzt nicht nenne.
Ja.
Der hat sich so eine Ordnungsamtweste besorgt und hat sich gewissermaßen so als Hauptmann von Köpenick mit so einer Weste hingestellt, hat den Verkehr geregelt, hat Menschen Anweisungen gegeben, hat Abstände gemessen.
Der jetzt dann auch in den Genuss von
Der hat das ja ehrenamtlich gewissermaßen gemacht. Der kommt nicht in den Genuss der ganzen Geschichte, aber.
Ja, auch diese Leistung kann er sich sicherlich erschleichen. Gut, du gehst jetzt auf den Weihnachtsmarkt, kaufst für all deine Rentnerfreunde 12 Geschenke.
Und wir. Für dich eins.
Dankeschön. Wir wollten ja eigentlich gar nicht nächste Woche, aber ich glaube, nächste Woche haben wir schon wieder so ein Gespräch, oder? Täusche ich mich? Haben wir das
nicht verabredet? Ob uns da noch was einfällt, ich weiß es gar nicht.
Das weiß ich auch nicht. Eigentlich wollten wir nur alle 2 Wochen, aber wir sind schon wieder verabredet.
Ich freue mich immer, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch immer, dich zu sehen. Freue mich sogar, wenn hier noch Menschen zugucken und ein bisschen Freude haben. Die sollen auch alle sich was Schönes auf dem Genussmarkt kaufen und nächste Woche am 3.
Advent. Und uns 12-fach unterstützen.
Ja, auch das. Achso, Weihnachten machen wir dann so im kleineren Kreis mit den Freunden, aber nächste Woche.
Fahren wir wieder nach Norwegen in diese Hütte?
Ja, wir fahren wieder in die Hütte.
Oh, das war so toll. Oh, das war so toll.
Ja, du mit deinem
Motor. Ich mit meinem dicken SUV und den Schlittenhunden.
Ich mit meiner Plastik.
Ich habe hier so 12 Schlittenhunde hinter die Stoßstangen gebunden, die ziehe ich so hinterher. Die Schneewehen. Ja, also total romantisch.
Du mit deinem SUV. Mann, du. Ah. Ja, mach das mal. Aber nicht, dass du mir dann wie heißt der Kretschmann, der grünen Ministerpräsident? Hast du das gesehen? Das ist jetzt ein PS.
Was denn? Aber
er hat doch sein Auto verteidigt. Das fand ich total gut, was er gesagt hat.
Gegen wen?
Gegen die Presse. Die haben gefragt, ob das denn in Ordnung ist, dass er ein 440 PS Auto fährt als Dienstwagen.
Ach so.
Weil du gerade von deinem SUV anfingst.
Ja.
Ich fand das so nachvollziehbar, dass er sagte. Also er hat wirklich ausgeführt, wie eingezwängt er ist. Also erstens, das ist ein Hybrid und zweitens ist er da total eingezwängt, weil da immer ein Personenschützer mit an Bord ist. Da kann man doch wirklich mal ein bisschen Mitleid haben, oder?
Das heißt, wenn er nur 220 PS hätte, würde der Mann...
Oh. Ja, dann könnte sein Personenschützer nicht mitfahren.
Verstehe.
Also man muss auch...
Der ist ja auch übergewichtig, der Personenschützer.
Ja, der wiegt dann Platz für 3. Und
deswegen sag mal, welche Partei ist der Kretschmann nochmal?
Weiß ich nicht, weiß er wahrscheinlich auch nicht mehr. Müssen Sie mal klären im Laufe der Woche. Ein bisschen Streit da, die.
Also du meinst, es ist okay, wenn ich mit meinem SUV nach Norwegen
fahre? Ja, natürlich. Du kannst auch deine Personenschützer alle mitbringen und dann deine Schlittenhunde hinterher schleifen wie letztes Jahr. Und wenn dir das Benzin ausgeht, dann können die den SUV wieder zurückziehen.
Genau. Ja. Ich habe ja ein E-SUV. Da im Winter ist ja die Reichweite ein bisschen reduziert, haben die Leute jetzt, glaube ich.
Ja, du, siehst du, du hast es richtig gemacht. Du hast dann 12 Schlittenhunde als Reservereifen.
Ja, klar.
Und ich komme mit meinem Fahrrad
und meiner Plastiktüte.
Ich komme mit meiner Fahrradplastiktüte und meinem Benzinkanister.
Aber immer, du kannst dich auf die Plastiktüte setzen und ich bin dich genau an die Stoßstange dann ziehen.
Ja,
mit deinem. Ach nee, bei mir fällt mir ein, du könntest ja sogar mit ins Auto kommen.
Das haben wir ja noch nie gemacht. Du
kannst auf die Kinder sitzen.
Ja, so viel einfach nehmen denn. Pensionäre, freie Künstler mit auf dem Kindersitz. Da können ja wohl schön auf einer Plastiktüte.
Ja, zu Weihnachten muss man mal großzügig sein.
Okay, ich bringe ein bisschen Benzin mit, falls der Baum nicht richtig brennt. Möglicherweise.
Herrlich, ja, das wird toll.
Ja, aber vorher...
Also ihr merkt, wir sind schon richtig in Weihnachtsstimmung.
Mhm. vorher machen wir dritten Advent. Nächste Woche sind wir mal hier. So, ab auf den Weihnachtsmarkt.
Absolut.
Schön war es mit dir.
Mach's gut.
Mach es gut. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.